Ich freue mich, unter euch zu sein, grüße euch alle ganz herzlich. Ich habe viele Grüße mitgebracht von der Gemeinde Hasenheide. Ich habe es gestern nicht schon gesagt, dann sage ich, bringe ich es zweimal. Also heute ganz herzliche Grüße von der Gemeinde Hasenheide und insbesondere natürlich von Ingo und Tina Mees, von Rainer und Christa Rezek und von Helmut und Erika Seligno. Die wollten so gerne nochmal mitkommen. Wir haben extra gesagt, Holger, wenn du das nächste Mal fährst, sag uns Bescheid. Wir gucken, ob wir nochmal mitkommen können. Wir möchten so gern die Geschwister in Dorf Chemnitz nochmal sehen. Aber jetzt war es ihm doch gesundheitlich vom Alter her schon so eingeschränkt, dass sie sagte, nein, es geht diesmal nicht. Aber die Grüße sind desto herzlicher und die Verbindung ist nach wie vor im Herzen sehr lebendig. Gestern haben wir begonnen mit dem ersten Teil der Waffenrüstung. Wollen wir nochmal kurz anschließen. Das Erste, was wir uns überlegt haben miteinander, war hier, dass Paulus uns sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und da war das Erste, jawohl, wir als Christen, wir sind nicht in Gemütlichkeit auf einer Ferienreise unterwegs, sondern wir stehen in einem großen geistlichen Kampf. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und das erklärt auch vieles, was in unser Leben hineinbricht, was es schwierig macht, Angriffe, Anfeindungen, Anfechtungen, Leiden, all diese Dinge gehören zu diesem Kampf, wo wir unterwegs sind als Soldaten Jesu Christi, wie es Paulus mal im Timotheusbrief sagt. Also, wir stehen in einem Kampf und das müssen wir wissen. Und unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, das sollen wir auch wissen. Wir sollen nicht am Vordergründigen hängen bleiben, wir sollen nicht an Situationen hängen bleiben, an Menschen hängen bleiben. Wir sollen hinter die Kulisse sehen. Wir sollen erkennen, dass es Satan und seine Mächte sind, gegen die unser Kampf geht. Nicht am Vordergründigen hängen bleiben und immer wieder in den konkreten Situationen unseres Lebens dahinter gucken. Also ich kann euch gar nicht sagen, vor wie viel Predigten ich zu halten hatte, kurz vorher, entweder zu Hause mit den Kindern, mit meiner Frau, irgendeine Dissonanz entstanden ist, irgendein Schnürsenkel abgerissen ist oder keine Ahnung, irgendetwas kam, der Computer versagte. Und dann fragst du dich, was passiert dir? Jawohl, das ist es. Kampf, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Erkenne, wer dahinter steht, was dahinter steht. Und dann können wir geistlich mit diesen Dingen umgehen und schlagen nicht auf Menschen ein oder hadern mit Umständen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Das ist das Nächste. Und deshalb sagt Paulus, für diesen Kampf brauchen wir eine Waffenrüstung. Und da können wir keine menschliche Waffenrüstung nehmen, keine fleischliche, wie es so oft leider geschieht in unseren Tagen, sondern wir brauchen die Waffenrüstung Gottes, die göttlichen Waffen, um in diesem Kampf bestehen zu können. Und Paulus sagt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Hier steht wörtlich Ganzrüstung. Also es geht darum, dass wir uns hier nicht nur so ein paar Lieblingsstücke aussuchen, die uns besonders gefallen, die uns besonders so entgegenkommen unserer Mentalität, sondern wir brauchen die ganze Waffenrüstung Gottes, damit wir nicht an irgendeiner Stelle unseres Lebens in diesem Kampf ungeschützt sind. Und dann hilft es mir nicht, wenn 80% meines Körpers geschützt sind. Die Pfeile treffen mich dann eben genau an den Stellen, wo ich nicht geschützt bin. Deshalb zieht an die ganze Waffenrüstung, Gottes, alle Stücke und das ganze Wort Gottes. Das haben wir gestern auch noch gesehen. Und dann sind wir zu den 7 Stücken gekommen. Es sind 7. Wenn man das Gebet, und ich werde euch das zeigen, mit dazu rechnet, was unbedingt mit dazu gehört, auch wenn es nicht direkt im Bild der Waffe hier, der Waffenrüstung verarbeitet wird, wird es aber unmittelbar mit dazugezogen. Und dann haben wir für diese göttliche Waffenrüstung 7 Stücke. Das macht mich immer ganz froh. Diese innere Architektur, diese Geistgewirktheit, göttliche Inspiration seines Wortes, dass wir auch hier wieder die 7 haben. Diese wundervolle göttliche Zahl der Vollendung, 7 Stücke hier für unsere Waffenrüstung. Das erste haben wir gestern uns angeschaut, steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Das ist das, was uns Halt und Kraft gibt, was uns zusammenhält, dass wir nicht, wenn das Gewand runterfällt, über unsere eigenen Füße stolpern. Das ist so wichtig als erstes, diesen Gürtel der Wahrheit anzulegen. Wahrheit. Und wir haben gesehen, dass im Raum der Gemeinde vor allem zwei Formen, zwei Konzepte der Lüge ganz gewaltig unterwegs sind. Und das ist einmal der Selbstbetrug und das ist die Heuchelei. Und beides darf in der Gemeinde Gottes keinen Raum finden. Und dass wir in Lebenskonzepten der Lüge in unserer Welt leben, das sowieso, das ist nochmal ein ganz großes Extrathema. Aber bleiben wir erstmal in unserem eigenen Leben, in der Gemeinde. Und da sind es eben der Selbstbetrug, wie wir uns ständig selbst belügen. Und die Heuchelei, wie wir vor anderen etwas sein wollen, was wir gar nicht sind. Was eben Satan immer wieder Raum gibt in unserem Leben, ihm, dem Vater der Lüge. Und deshalb so wichtig, legt an den Gürtel der Wahrheit. Und Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was ist das für eine Freiheit, die man bekommt, wenn man nicht immer vertuschen und lügen und verdrängen muss in seinem Leben, in dieser Klarheit leben, Jesus leben lassen. Jesus, Karl, du hast gestern ja nochmal so schön gesagt, Jesus, der die Wahrheit ja in Person ist. Und er soll Raum bekommen in uns. Und damit ist ganz wichtig, dass wir das einüben, in der Wahrheit zu leben, auch als Geschwister untereinander. Ja, und dann kommen wir jetzt zu dem zweiten Stück der Waffenrüstung, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Um gegen die Listen, gegen die Methoden, wie es hier wörtlich heißt, des Teufels bestehen zu können, brauchen wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Dieser Brustpanzer schützt den Korpus, den Körper, und vor allem schützt er das Herz. Die Gerechtigkeit Gottes ist sozusagen das Herzstück der göttlichen Waffenrüstung. Und diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit müssen wir nicht anfertigen, sondern nur anlegen. Es geht also nicht um von uns gewirkte, sondern um von Gott geschenkte Gerechtigkeit. Und es ist so wichtig, dass wir das reinkriegen, dass es bei dieser Gerechtigkeit Gottes nicht um eine Gerechtigkeit geht, die wir wirken, herstellen, machen müssen, sondern dass es eine geschenkte Gerechtigkeit ist, die Christus am Kreuz für uns hergestellt hat und die wir uns schenken lassen dürfen, die wir anziehen dürfen von ihm her. Es ist die Gerechtigkeit, das übersetzt Luther so schön, die allein vor Gott gilt. Das Einzige, was gilt. Ich weiß noch, früher die Kinder, wie die dann gespielt haben. Und dann ist man eben irgendwie abgeschlagen worden, wie auch immer. Und dann hat man versucht, sich zu retten. Gilt nicht. Und es gibt so viel, wenn Menschen einmal vor Gott stehen werden, wo der Herr sagt, das gilt nicht. Und auch für die Gemeinde sagt Paulus, wir werden nur gekrönt, wenn wir nach den Regeln des Wettkampfes auch gelaufen sind. Und hier ist es so wunderbar. Vor Gott gilt nur diese Gerechtigkeit Jesu Christi von Golgatha. Nichts anderes. Dieser Brustpanzer ist sozusagen aus härtestem Stahl gefertigt. Er wurde im Feuer von Golgatha geschmiedet. Er besteht aus der Gerechtigkeit Jesus. Paulus beschreibt es so schön in Römer 3, 22. Gottes Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus Christus für alle, die da glauben. Denn es ist kein Unterschied. Wir haben alle gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit, wo jedes Wort für mich wie ein Hammerschlag ist. Gottes Gerechtigkeit, durch Glauben, durch Gnade, umsonst, Gottes Gabe, nicht aus Werken. Das sind diese Hammerschläge, mit denen dieser Brustpanzer angefertigt worden ist. Und wo unser Brustpanzer so geschmiedet ist, da kann kein Pfeil des Bösen unser Herz durchbohren. So steht nun, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und legt ab die Werke und die Kleidungsstücke eurer eigenen Gerechtigkeit, von denen der Prophet sagt, sie sind doch nur wie ein unflätiges, verschmutztes Kleid. Das nächste, was Paulus hier nennt, seid beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Um gegen die Listen des Teufels bestehen zu können, brauchen wir die Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Die Schuhe, die werden bei der Ausrüstung des Soldaten leicht unterschätzt, aber sie sind wichtig. Der Soldat hat lange Märsche zu machen. Er soll in Feindesland einmarschieren. Er braucht Standfestigkeit im Kampf. Dafür sind die Schuhe ganz wichtig. Evangelisation und Mission, wie auch dieses persönliche Zeugnis von Jesus, des Einzelnen, waren von jeher die Schuhe, auf denen in Feindesland einmarschiert wurde. Wie weit sind Menschen auf diesen Schuhen bis an die Enden der Erde gezogen? Und ich freue mich immer wieder auch über diese Berichte von den Evangelisten, den Missionaren und dem, was sie da erleben. Ohne die Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums fehlen uns die Schuhe. Auch die Schuhe gehören zur Ganzrüstung Gottes. Wer nicht evangelisiert, der läuft barfuß. So ist es im Bilde dieser Waffenrüstung. Und Barfußlaufen ist nicht angenehm. Und deshalb sitzen viele Christen auch lieber in den Sesseln ihrer Bequemlichkeit. Da wird theoretisiert, da wird spekuliert. Aber es wird nicht losgegangen. Doch der Kampf findet eben nicht in unseren gemütlichen Sesseln statt, sondern draußen. Und wer sitzen bleibt, der hat schon verloren. Er ist ein unbrauchbarer Soldat Jesu Christi. Soldaten sind nicht für den Sessel berufen, sondern für den Kampf. Und dazu braucht es Schuhe. So steht nun beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Das nächste Teil, da sagt Paulus, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Um gegen die Listen, gegen die Methoden des Teufels bestehen zu können, brauchen wir diesen Schild des Glaubens. Gemeint ist hier der Langschild, nicht nur so ein kleiner Schild, sondern der Langschild, der die ganze Person des Soldaten abdecken, schützen konnte. Und dieser Langschild zum Schutz für die ganze Person ist der Glaube. Und Glaube besteht immer aus zwei Komponenten, aus Vertrauen und Gehorsam. Beides. Darum spricht Paulus auch im Römerbrief so schön von diesem Begriff, vom Glaubensgehorsam. Also wir haben, wenn wir biblisch unterwegs sind, haben wir einen Zwei-Komponenten-Glauben. Ja. Vertrauen und Gehorsam. Ich vertraue Gott und deshalb gehorche ich ihm, auch da, wo es mir schwerfällt, auch da, wo ich es nicht verstehe, auch da, wo ich eigentlich es anders machen will. Ich vertraue ihm, dass er es gut mit mir meint, dass er weiß, was das Beste für mich ist. Ich vertraue ihm und deshalb gehorche ich ihm auch. So eng und natürlich gehören Vertrauen und Gehorsam zusammen, wie das eben die zwei Seiten einer Münze auch sind. Dieser Langschild des Glaubens hat eine besondere Verheißung. Mit ihm können wir, Paulus sagt, alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen. Und Satan hat einen ganzen Köcher voll feuriger Pfeile des Bösen. Das sind die Pfeile des Misstrauens, des Zweifels, der sündigen Lust und des Eigenwillens. Die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, so nennt es Johannes mal in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 16. Und von allen Seiten schwirren diese feurigen Pfeile des Bösen auf uns zu. Und deshalb ergreife diesen Schild des Vertrauens, des Glaubens, des Gehorsams. Wie tun wir das? Indem wir in diesen konkreten Situationen es aussprechen, was eben dieser Situation von Gott her gemäß ist. Ich werde angefochten und dann sage ich, Gott hat gesagt. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Und das spreche ich aus. Das bekenne ich und das spreche ich vielleicht laut aus in der Situation, in der ich gerade bin. Das spreche ich laut aus und das spreche ich sogar mir selbst zu. Wir wissen ja in den Psalmen, da schreibt ein Psalmist, was betrübst du dich? Meine Seele. Und bist so unruhig in mir. Es gibt geistlich-göttliche Selbstgespräche. Ja, das ist kein Ausdruck von Senilität. Sondern da sprechen wir uns das selbst zu. Und es tut manchmal gut, das laut auszusprechen. Laut auszusprechen ist Bekennen in den Raum hinein, wo Satan uns angreifen will und dass wir selber auch wieder neu hören und es uns sagen, nein, was Gott zusagt, hält er gewiss. Und wenn die Geduld uns schier abhanden kommt in der Situation und Gott nichts zu tun scheint, dann sagen wir es uns, das Warten der Gerechten wird Freude werden. Dann nehmen wir es, ergreifen es und setzen dieses Wort wie ein Schild gegen diesen Pfeil der Ungeduld und der Anfechtung. Und wenn wir uns von Gott verlassen fühlen, wenn wir uns fragen, Herr, wo bist du, warum hilfst du nicht, warum greifst du nicht ein? Nein, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Alle Dinge müssen mir zum Guten mitwirken. Und das spreche ich aus und so ergreife ich diesen Langschild des Glaubens. Und wenn Satan kommt und mir wieder meine eigene Schuld und Unzulänglichkeit vorhält und ich wieder denke, ja, was habe ich, was bin ich, was kann ich, nichts. Und dann auch hier wieder, Christi Blut und Gerechtigkeit, die sind mein Schmuck und Ehrenkleid. Und wenn dann mir etwas genommen wird, was mir so lieb, so wichtig, so zentral ist und ich einfach ja, nicht mehr weiß, wie es dann weitergehen soll, dann wieder neu zu sagen, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein bin ich für Zeit und Ewigkeit. Wenn ich nur dich habe, wie der Psalmist sagt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Auch wenn ich wandere im finsteren Tale, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Wisst ihr, genau so ergreift man diesen Schild des Glaubens in diesen Situationen. Nehmt das Wort, sprecht es euch laut aus und ergreift damit diesen Schild, um diesen feurigen Pfeil in eurem Leben zum Verlöschen zu bringen. Also, wie ergreife ich diesen Schild des Glaubens? Indem ich das Wort Gottes hochhalte und mich ganz unter seinen Schutz stelle. Und indem ich das Wort Gottes hochhalte und mich ihm ganz unterordne. Und Leute, das ist ja in eurer Gemeinde Programm. Ihr seid Gemeinde unter Gottes Wort. Also das ist doch euer Programm. Es gibt so viele Gemeinden, so viele Menschen, die stehen über Gottes Wort. Die wollen selber entscheiden, was gilt und was nicht gilt, was ich heute für mich nehme und was nicht. Aber ihr seid Gemeinde unter Gottes Wort. Und das gehört dazu, diesen Schild zu ergreifen, mich unter sein Wort zu stellen, unter seinen Schutz und in der Unterordnung. Das nächste, was Paulus hier anspricht, nehmt auch den Helm des Heils. Der Helm schützt den Kopf des Soldaten. Und der Kopf ist der Sitz unserer Gedanken. Gott stellt unser Denken unter den Schutz seines Heils. Im Schutz seiner Vergebung dürfen wir unseres Heils voll gewiss sein. Es geht bei dem Helm des Heils also vor allem um unsere Heilsgewissheit. Heilsgewissheit ist ein großes Vorrecht der Kinder Gottes. Das gibt es sonst in keiner Religion. In keiner Religion. Überall bleibt bis zum Schluss diese grundlegende Unsicherheit. Reicht es oder reicht es nicht? War ich gut genug? Werde ich im entscheidenden letzten Moment noch gut genug bleiben? Wer kann für sich die Hand ins Feuer legen? Wer weiß, ob er in einer bestimmten Situation da standfest ist? Und da sagt der Herr, dein Heil ist wo festgemacht? In mir. In mir. Kinder Gottes wissen, ich habe das Blut des Lammes an die Türpfosten meines Lebens gestrichen. Ich stehe unter dem Schutz des Blutes Jesu. Warum leben nicht alle Kinder Gottes in diesem ganz bewussten, frohen Vorrecht dieser Heilsgewissheit? Ich habe im Wesentlichen zwei Ursachen ausgemacht. Das erste, was uns immer wieder in dieser inneren Gewissheit unseres Heils so schwankend, so angefochten macht. Das erste sind die Schwankungen unserer Gefühle, die uns so verunsichern. Wir fühlen nicht immer, dass wir Kinder Gottes sind. Wir fühlen nicht immer, dass Gott uns liebt. Und irgendwie denken wir immer noch, dass nur das Wirklichkeit ist, was wir fühlen. Das ganz tiefe Menschen verankert. Wenn ich was nicht fühle, denke ich, das nicht da. Und wenn ich was fühle, dann denke ich, das stimmt so. Und beides ist falsch. Beides ist falsch. Wie oft habe ich jetzt von Menschen diesen Satz gehört, das fühlt sich richtig an. Da dachte ich, na gut, hast vielleicht gerade was Gutes gegessen. Ja, das fühlt sich richtig an. Leute, ist jetzt der Kompass für richtig und falsch, das, was wir im Bauch fühlen. Ja. Aber eben in beide Richtungen. Was sich gut anfühlt, muss bei Gott noch lange nicht richtig sein. Aber wenn ich nichts fühle von Gott, seiner Liebe und seinem Heil, dann sagt es nicht, dass er nicht da ist. Beides. Nichts ist so trügerisch und nichts ist so wechselhaft wie unsere Gefühle. Und manchmal liegt es nur an den Hormonen, wie wir uns gerade fühlen oder am Essen. Aber unsere Gotteskindschaft kann ja wohl nicht von den Hormonen und auch von dem Essen abhängen. Ja, also wir müssen lernen, unsere Gefühle wahrzunehmen. Jawohl, so fühle ich mich. Und dann nehme ich diese Gefühle und gehe damit zum Herrn und sage, Herr, ich weiß nicht, warum ich mich jetzt schon wieder so fühle. Keine Ahnung, ist wieder irgend so ein feuriger Pfeil. Aber ich will das nicht für wirklich nehmen. Ich will das nicht zu der bestimmenden Macht werden lassen. Sondern ich will diese Gefühle vor dich bringen und mir klar machen, es sind Gefühle, woher die immer kommen. Keine Ahnung, was sich da in meinem Körper gerade wieder abspielt. Aber ich weiß, dein Wort, was du mir zugesagt hast, das ist die Wahrheit. Und dann sprechen wir es wieder aus, dann machen wir es uns daran wieder fest und geben unseren Gefühlen auch an dieser Stelle mal einen liebevollen Tritt. Ja, die sind da, aber die sind nicht die Realität. Und wir müssen und dürfen sie nicht wie die Realität nehmen, auch wenn sie da sind. Wir müssen sie nicht verdrängen, wir bringen sie zum Herrn. Wir sagen, Herr, hier hast du auch meine Gefühle. Keine Ahnung, was da wieder los ist. Unsere Gefühle, die sind eben wie die Wellen des Galiläischen Meeres. Und da hat uns ja Petrus mal vorgemacht, wie das ist. Diesen Unterschied, ob man, wenn man über diese Wellen geht, ob man auf Jesus schaut oder ob man auf die Wellen schaut. Schaust du auf Jesus, kannst du auch über die Wellen deiner Gefühle gehen. Kannst du damit leben. Die Wellen sind da, deine Gefühle sind da, aber wenn du auf Jesus schaust, kannst du drüber gehen. Aber wenn du auf die Gefühle schaust, auf sie fixiert bist und sie für die Realität hältst, fängst du an, in ihnen zu versinken. Also, nur im Schauen auf Jesus können wir über die Wellen unserer Gefühle gehen, ohne unterzugehen. Und das ist ganz zentral wichtig bei dieser Frage der Heilsgewissheit, aber nicht nur da. Das Zweite, was ich hier in diesem Zusammenhang immer ausgemacht habe als eine Ursache, warum diese Heilsgewissheit so angefochten ist. Es sind die Fehlschläge in der Heiligung, die uns so verunsichern. Müssten wir nicht viel mehr Sieg über die Sünde haben, wenn wir wirklich Gottes Kinder wären? Und hier liegt tatsächlich ein Wunderpunkt im Leben vieler Gotteskinder. Ich weiß noch, Johannes, das ist ein Satz, den hast du oft gesagt, der hat sich bei mir auch tief eingebrannt, die meisten Christen sterben in den Windeln. Vieles, was geistlich an der Stelle immer nur im Kleinen bleibt. Und dabei geht es eben nicht nur um die Erkenntnisebene. Dabei geht es ganz konkret auch um dieses Jesus Christus in uns, dass er sein Leben in uns leben kann. Auch im Sieg über die Sünde in unserem Leben. Und wir sind im Glauben oft wie kleine Kinder, die bei ihren Gehversuchen immer wieder auf die Nase fallen. Und wir lesen wir im Wort Gottes, der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht wieder auf. Und das ist wichtig. Ja, wir fallen immer wieder. Und der Teufel kommt und lacht uns aus und macht uns Vorwürfe. Erst verführt er uns und wenn wir darauf reingefallen sind, dann verklagt er uns. Nein. Ich versuche, das ist für meine Begriffe ein Ausdruck von geistlichem Wachstum, die zeitlichen Abstände zwischen dem Fall und dem Wiederaufstehen, die sollen kürzer werden. Ja, ich soll nicht, wenn ich an irgendeiner Stelle wieder reingefallen bin, dann muss ich nicht wochenlang irgendeine Scham, Schuld oder Bußfrist vergehen lassen, wo ich mich nicht mehr zu meinem Herrn traue. Sondern wenn es passiert ist, die nächste Sekunde, Herr, du siehst, wie töricht ich bin. Ich kann mich selbst nicht verstehen. Danke. Vergib du mir, reinige du mich. Und dann darf ich meine Füße wieder waschen. Wir sollen laufen lernen. Wir sollen im Glauben und in der Heiligung wachsen. Ja. Aber sind kleine Kinder, die immer noch nicht richtig laufen können, die immer wieder hinfallen, sind die deswegen nicht die Kinder ihrer Eltern? Wie gut sie laufen können und wie gesund sie sich entwickeln, ist bestimmt wichtig. Aber es hat nichts mit der Frage zu tun, ob man ein Kind seiner Eltern ist. Und diese beiden Fragen müssen wir einfach auseinanderhalten. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Deshalb steht und fällt meine Heilsgewissheit nicht mit meinen Heiligungs- und Wachstumserfahrungen im Glauben. Wie kann ich den Helm des Heils nehmen? Ja, wieder, ihr seht, es ist eigentlich immer wieder derselbe geistliche Prozess, indem ich mich unter die Zusagen Gottes stelle und diese für mich in Anspruch nehme. Das ist es, immer wieder die Zusagen Gottes für mich persönlich in der konkreten Situation zu greifen, sie zusammenzubringen mit der Situation und der Anfechtung, in der ich gerade stehe. Und hier hilft eben kein Menschenwort, hier hilft nur dieses Wort Gottes. Und ich denke an die vielen Worte Jesu, die uns im Johannesevangelium überliefert sind, wo er immer wieder sagt, wer an mich glaubt, der hat, der kriegt nicht erst und vielleicht, sondern wer glaubt, der hat, sagt unser Herr von diesem Leben aus ihm. Und unser Herr sagt auch in Johannes 10, 27, 28, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie, sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges, äonisches Leben und sie gehen nicht verloren hinein in den Äonen und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Niemand. Und dann denke ich an dieses herrliche Pauluswort von 2. Timotheus 1, Vers 9. Er hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen, vor äonischen Zeiten gegeben worden ist. Wisst ihr, dass wir auserwählt sind vor Grundlegung der Welt, dass unsere Erwählung im Gottesvorsatz und in Gottes Gnade begründet ist und nicht in dem, was wir tun. Warum ist das so wichtig? Weil es zeigt, wo sind wir festgemacht mit unserem Heil. Wenn wir in irgendeiner Weise festgemacht sind bei dem, was wir tun, leisten, glauben, bringen, dann wird an dieser Stelle immer diese letzte Unsicherheit bleiben. Wenn mein Heil auch nur zu 1% in mir selbst begründet ist, wird es am Ende an diesem 1% scheitern. Und deshalb sagt der Herr, nein, du bist festgemacht, nicht in dir, in irgendetwas, was du tun und machen könntest. Du bist festgemacht vor Grundlegung der Welt, als an dich noch gar nicht zu denken war. Da bist du festgemacht in meinem eigenen Vorsatz, in meiner Gnade. Da bist du festgemacht an nichts anderem. Und dieser Anker hält. Und im Bild ist das für mich mal von Gott her so klar geworden am Abraham. Da habe ich es mal so richtig tief anschaulich verstanden. Der Abraham, der möchte auch von Gott wissen, dass das mit dem Bund, den Gott mit ihm gemacht hat, jetzt aber auch steht. Und er möchte mit Gott zum Notar gehen, damit das auch richtig rechtsverbindlich gemacht wird. Heute sind Notare teuer. Das war damals nicht ganz so, dafür war es ein bisschen blutiger. Die haben damals die Opfertiere genommen, haben die in der Mitte durchgeschnitten, haben die einander gegenübergelegt und dazwischen war ein Gang frei. Und dann mussten die beiden, die miteinander hier einen Bund schließen, einen Vertrag schließen, die mussten beide durch diese Gasse, gesäumt von den halbierten Opfertieren, hindurchgehen und haben beide damit verbindlich erklärt, wenn ich diesen Bund breche, dann soll es mir gehen wie diesen Tieren hier. Ich soll entzwei geschnitten werden. So ging man früher zum Notar. Wie gesagt, billiger, aber blutig. Und dann lesen wir, dass Gott einen tiefen Schlaf auf Abraham sendet. Und hier wird das Wort benutzt, was auch bei Adam im Paradies benutzt wird, als Eva aus ihm herausgenommen wird. Also das war mehr als nur Vollnarkose. Das war ein ganz tiefes Wegtreten. Und dann geht Gott in der Feuerflamme durch diesen Gang hindurch. Und Abraham, der verschläft das Ganze. Was hat Abraham zu diesem Bundesschluss mit Gott beigetragen? Im günstigsten Fall kräftiges Schnarchen. Weshalb ist dieser Bund Gottes mit Israel unverbrüchlich? Weil allein festgemacht ist in Gott. Weil Abraham von Gott in Tiefschlaf versetzt worden ist. Denn wenn an irgendeiner Stelle er das in Abraham festgemacht hätte, wäre es an dieser Stelle gescheitert. Und das ist das Bild, das ist das Modell, auch für uns, auch für unser Heil. Es ist wichtig. Ihr habt es ja gesehen, auch bei der Waffenrüstung. Paulus formuliert viele Dinge im Aktiv, im Imperativ. Bitte, 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 ich rede nicht so einem Pseudo-Fatalismus das Wort. Wir sitzen alle in unseren Sesseln, der Herr macht schon alles. Und dann schnarchen wir weiter. Nein, 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 nein. Es gibt ganz viel, wo Paulus im Imperativ redet und wo er uns in der Form des Aktivs auffordert, hier im Glaubensgehorsam Schritte zu tun, zu ergreifen, diese Waffenstücke. Aber beim Heil sollen wir wissen, da ist einzig und allein das festgemacht in ihm selbst. Und darum habe ich mich gefreut auch wieder über euer Lied. Ja, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, das ist es. Wir kämpfen in diesem Kampf nicht um den Sieg. Den hat Jesus errungen. Wir sollen nur stehen bleiben auf diesem Sieg, den Jesus errungen hat. Und von daher in unsere persönlichen Kämpfe ziehen. Stehen bleiben auf dem Sieg Jesu. Also, wie nehmen wir den Helm des Heils, indem wir uns unter die Zusagen Jesu stellen und sie für uns in Anspruch nehmen. Das weitere Stück, Paulus sagt, nehmt das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Paulus erklärt uns dieses Bild hier selbst. Das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Wir haben hier die einzige echte Waffe der Waffenrüstung. Alles andere sind eigentlich ja nur Teile einer Schutzausrüstung. Aber mit diesem Schwert kann der Soldat sich nicht nur verteidigen, sondern auch angreifen. Wie nehmen wir das Schwert des Geistes? Indem wir Gottes Wort hören, lesen, studieren, in uns aufnehmen und konkret anwenden. So, also bitte nicht nur hören, auch anwenden. Das gehört dazu. Irgendjemand hat mal gesagt, wir sollen Gottes Wort auch auswendig und inwendig anwenden. Das ist ganz, ganz wichtig. Paulus macht uns hier vor, wie er mit diesem Schwert des Geistes umgeht. Er steht vor einer ganz existenziellen Frage. Diese existenzielle Frage, die ihn so umgetrieben hat, den Luther fast in den Wahnsinn getrieben hat und die heute keinen Menschen mehr interessiert. Diese Frage, wie werde ich gerecht vor Gott? Die hat ihm schlaflose Nächte bereitet. Und dann geht er ran an die Schrift und dann sehen wir, wie Paulus diese konkrete Frage, die er hat, wie er die angeht. Römer 4, Vers 3, er sagt, was sagt die Schrift? Mir geht es jetzt hier gar nicht um den Inhalt, mir geht es einfach darum, wie toll Paulus das macht, wie es uns vormacht. Er hat eine Frage, er hat ein Problem und wie geht er ran, indem er fragt, was sagt eigentlich die Schrift dazu? Lass uns das gucken und lass uns das dann auch ergreifen. Wir sehen das auch an Jesus. Wie antwortet unser Herr, als der Teufel ihn versucht? Es steht geschrieben. Das ist genau dieser geistliche Kampf. In diesem Moment hat er das Schwert des Geistes, welches ist Gottes Wort, genommen. Er macht es uns vor. Der Teufel kommt, wird einfach gar nicht so schlimm denken. Es steht geschrieben. Und dann die Spitze dieses Kampfes, der Teufel kommt mit Gottes Wort. Ich finde, das ist die subtilste und schlimmste Form der Versuchung, die wir überhaupt noch haben können. Denn mit der kriegt er auch die Frommen. Mit der kriegt er auch die Frommen. Da wird ein Wort der Bibel aus dem Zusammenhang rausgerissen und wird ihm vorgesetzt, hier steht's doch, nun mach, stürz dich darunter, steht doch, er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass du deinen Fuß nicht an einem Stein stoßest. Und jetzt weiß der Herr genau, dieses Wort ist nicht gegeben für diese Situation, dieses Wort gehört an eine andere Stelle hin. Das wird aus dem Zusammenhang gerissen und missbraucht, hier eingesetzt. Und deshalb setzt er diesem verführerisch angewendeten Wort Gottes dieses und wiederum steht geschrieben entgegen. Und Leute, das ist ein weiterer Schlüssel, der mir wirklich in meinem Leben mal aufgegangen ist. Dass ganz viel, was im Raum der Gemeinde schiefläuft, daran liegt, dass wir dieses wiederum steht geschrieben verloren haben. Dass wir oft in Einseitigkeiten leben. Die einen leben in der Einseitigkeit, die anderen leben in der Einseitigkeit. Es bleibt eine Einseitigkeit. Aber gesunder Glaube, gesundes Wachstum lebt davon, dass wir das, es steht geschrieben und wiederum steht geschrieben. Dass wir das zusammenhalten. Und das gibt's in tausend und einer Frage unseres Glaubens. Wir haben eine Linie, Gott tut. Gott, Gott, Gott. Und dann lesen wir mit einmal ganz genauso bei Paulus und ihr und Imperativ und Aktiv. Hier die Linie der göttlichen Souveränität, da die Linie menschlicher Verantwortlichkeit und Aktivität. Und dann gibt es die einen, die reiten immer auf dieser Linie. Und die anderen, die reiten immer auf dieser Linie. Und beides ist in seiner Einseitigkeit falsch. Darum, es steht geschrieben, jawohl, und wiederum steht geschrieben. Das Zusammenhalten. Das nennen wir die Bipolarität der Heiligen Schrift. Und das ist ein Grundprinzip auch unseres Lebens. Beuger und Strecker im Herzen, das System, Sympathikus, Parasympathikus, alles kämpft eigentlich, man denkt so gegeneinander. Der eine, der macht immer so und der andere macht immer so. Das ist ja komisch, warum arbeiten denn die gegeneinander? Weil so nur Dynamik und Leben entsteht. Nur so. Und da müssen wir das festhalten. Bitte, bitte, bitte. Lasst euch nicht weder auf der einen noch auf der anderen Seite in diese Einseitigkeit hineinnehmen, sondern macht's wie unser Herr, es steht geschrieben, wiederum steht geschrieben und haltet zusammen, was in unserem Denken oft so schwer zusammenzuhalten ist, aber was bei Gott eins ist und was er in unsere menschliche Ebene auseinandersetzt in zwei Pole und sagt, wie Plus und Minus, wie der Strom zwischen diesen beiden Polen fließt. So lasst auch jetzt mein Leben in eurem Leben zwischen diesen beiden Polen fließen und haut nicht eine Seite weg. Wir können uns mit diesem Schwert des Geistes, in diesem Kampf, aber nur wehren, wenn wir den Umgang mit diesem Schwert vorher geübt haben. Was wir brauchen, ist ein intensives Training im geistlichen Schwertkampf. Wir brauchen Schatzgräber im Wort Gottes. Wir brauchen Menschen, die im Wort Gottes tief verwurzelt sind. Und wo sind heute die Menschen, die noch mit Farbstift und Lineal über der Bibel sitzen oder von mir aus sehr gerne, das mache ich jetzt auch am Computer in ihrer Bibel, farblich markieren, sich Notizen machen, die reingehen, sich reinwühlen in Gottes Wort, selber sich von Gott Dinge zeigen und schenken lassen. Also wo wird in der Bibel geforscht, studiert, diskutiert miteinander? Und wo lernen wir gar noch Bibelworte auswendig? Es gibt Lebenssituationen in Krankheitsnöten, in Verfolgung. Da haben wir keine Bibel. Da leben wir von dem, was wir an Wort Gottes auswendig gelernt haben. Also legt euch eine eiserne Reserve auswendig gelernter Gottesworte an, die in diesen Momenten dann abrufbar für euch sind. Wir brauchen diesen Aufbruch persönlich zurück in die Bibel als Schatzgräber im Worte Gottes. Also, lasst uns damit anfangen, dieses Schwert des Geistes nun auch selber persönlich zu nehmen unter dieser dreifachen Losung. Was sagt die Schrift? Es steht geschrieben. Wiederum steht geschrieben. Und damit komme ich zum letzten Teil dieser göttlichen Waffenrüstung, dem siebten Stück. Um gegen die Listen des Teufels bestehen zu können, brauchen wir das Gebet. Wenn Paulus hier in diesem Text auch vom Gebet nicht mehr im Bild der Waffenrüstung redet, ich weiß nicht, warum nicht, ist ihm da jetzt kein Bild gewesen, was dem Gebet in der Waffenrüstung entsprechen könnte. Er spricht aber vom Gebet hier nicht mehr in einem Bild so einer Waffenrüstung, aber er spricht in der grammatikalischen Form des Partizips von dem Gebet. Ich habe euch ja gestern schon mit Grammatik gequält. Und dieses Partizip ist etwas, was wir im Deutschen auch kaum noch kennen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich kam nach Dorf Chemnitz singend und betend. Und dann bedeutet das, dass ich, als ich nach Dorf Chemnitz kam, dass das singend und betend geschehen ist. Da sind also zwei Dinge miteinander verknüpft. Das wird in unseren Bibelübersetzungen dann oft so gemacht, indem es heißt, ich kam nach Dorf Chemnitz, indem ich gesungen und gebetet habe. Ja, so wird das oft aufgelöst in unseren Bibeln. Und die ganz modernen Übersetzungen sagen nur noch, ich kam nach Dorf Chemnitz, Punkt, ich habe gesungen und gebetet, Punkt. Und da erkennt man gar nicht mehr, dass diese Teile grammatikalisch durch das Partizip eigentlich ganz bewusst in der griechischen Sprache miteinander verbunden sind. Das ist das Geheimnis des Partizips. Und das ist das Geheimnis dieser ewig langen Paulus-Sätze. Ne? 13 Verse, ein Kapitel, ein Satz. Das ist Partizip, 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 Partizip. Genauso schreibt Paulus. Und damit will er eben Dinge ganz eng miteinander verknüpfen. Das ist hier mit dem Gebet beim Text von der Waffenrüstung ganz genauso. Also, es wird kein Bild aus der Waffenrüstung für das Gebet benutzt. Aber dieses Gebet wird im Partizip grammatikalisch mit der Waffenrüstung zusammengebunden. Wörtlich übersetzt müsste man bei jedem einzelnen Stück dieser Waffenrüstung nehmen, zieht an, ergreift, immer dazu lesen, indem ihr zu jeder Zeit betet oder betend zu jeder Zeit. Das gehört mit jedem einzelnen Stück dieser Waffenrüstung zusammen. Und durch das Partizip verbindet sich also das Gebet mit jedem einzelnen Teil der Waffenrüstung. Steht, ergreift, nehmt, indem ihr zu jeder Zeit betet. Das Gebet ist also ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres geistlichen Kampfes. Neben dem Wort Gottes ist es unsere stärkste Waffe im Kampf gegen den Feind. Wo gebetet wird, da muss der Feind weichen. Und wo nicht gebetet wird, bekommt der Feind im Kampf die Überhand. Und es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die liebe ich, weil sie mir mal diese innere Verknüpfung, ja geradezu diese Kausalität von Gebet und Kampf so anschaulich gemacht hat. 2. Mose 17, Abvers 10. Da beschreibt das Wort Gottes, das Volk Israel ist unterwegs. Und es wird von den Amalekitern angegriffen. Und Amalek heißt übersetzt Talbewohner, der das Volk aussaugt. Also die Amalekiter sind vom Namen her schon ein Bild für Satan und seine Mächte. Talbewohner, der das Volk aussaugt. Amalek. Und diese Amalekiter greifen das Volk Gottes an. Und jetzt findet im Tal eine Schlacht statt zwischen Israel und Amalek. Und dieser Kampf findet an zwei Stellen statt. Im Tal unter der Anführung von Josua und auf dem Berg durch drei Männer, Mose, Aaron und Hur. Und die drei, insbesondere von Mose wird es gesagt, aber mit Unterstützung von Aaron und Hur, die beten oben. Und Israel kommt im Kampf in die Vorderhand, kommt in den Vorwärtsgang, in die Überlegenheit. Und dann hören sie oben mal auf zu beten, gucken sich den Kampf wieder interessiert an und müssen zu ihrem Entsetzen feststellen, die Sache dreht sich, geht wieder rückwärts, die Amalekiter gewinnen wieder die Oberhand. Okay, mal wieder beten. Und es hat eine Zeit lang gedauert. Aber irgendwann haben die da oben gemerkt, wenn wir beten, hat das Volk Gottes unten im Tal im Kampf den Sieg. Und wenn wir aufhören zu beten, dann kommen sie wieder in den Rückwärtsgang. Dann geht wieder alles rückwärts. Und dann hat Mose sich von Aaron und Hur unterstützen lassen beim Gebet, dass sie gesagt haben, so, jetzt machen wir keine Gebetspausen mehr, bis dieser Kampf, bis diese Schlacht geschlagen war. Ein wundervolles, anschauliches Bild für die Macht des Gebetes und für die Kausalität des Kampfes und des Gebetes. Und wo ist dieser Kampf entschieden worden? Oben auf dem Berg. Und so ist es auch heute. Wo gebetet wird, muss der Feind weichen. Und wo nicht gebetet wird, bekommt der Feind die Überhand. Wir brauchen unsere Beter. Wir brauchen das Gebet. Und vielleicht sind wir traurig, weil Alter und Krankheit es uns unmöglich machen, mit dem Volk Gottes im Tal zu kämpfen. Wir können durch Alter und Krankheit viele Dinge nicht mehr. Also ich denke mal, mit Volker da oben auszubauen und so, das geht für viele nicht mehr. Und so sind viele Dinge, die kann dann eben nicht mehr jeder. Und dann sind wir vielleicht traurig. Aber dann bitte, bitte macht euch das bewusst. Und geht ganz bewusst ins Gebet und macht euch das klar, ich bin jetzt wie dieser Mose auf dem Gipfel des Berges, ich bete jetzt für meine Gemeinde und für diesen Kampf und für dieses Anliegen, dass der Herr hier Sieg und Gnade schenkt. Der Kampf der Gemeinde wird in den Gebetskammern entschieden, von den Betern, von den betenden Alten, von den betenden Kranken, von jedem, der sich damit hineinnehmen lässt. Und Mose konnte das auf Dauer nicht allein. Er wurde müde. Er brauchte zwei Brüder, die ihn hier im Gebet unterstützt haben, damit er dran blieb. Und Leute, das ist für mich auch so wichtig. Wir kommen nicht alleine durch. Wir brauchen uns gegenseitig. Und wir brauchen auch kleine Gebetszellen. Diese Gemeinschaft von Zweien oder Dreien, wo wir uns zusammenfinden und sagen, wir treffen uns einfach mal jetzt in bestimmten Abständen, zu zweit, zu dritt, und wir beten zusammen konkret die Anliegen durch. Bildet solche kleinen Gebetszellen, wo ihr ganz konkret die Dinge, die euch bewegen, miteinander mitbeten könnt. Das ist wunderbar, ich habe diese Erfahrung selbst auch schon gemacht. Und das Letzte, die heilsgeschichtliche Perspektive ist uns ja immer sehr wichtig. Welch große Bedeutung der Gebetsdienst der Gemeinde für unseren Herrn hat, das wird in Offenbarung 5 deutlich. Wir lesen in Offenbarung 5 die Verse 6 bis 8 von der Intronisierung der Herrschaftsübergabe an Jesus mit dieser Buchrolle dargestellt. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, unseren Herrn, immer noch als geschlachtetes Lamm auch dort. Und er kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, dem Vater. Und als er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. In diesem großen, einzigartigen Moment, wo unser Herr seine Ernennungs- und Vollmachtsurkunde zum Herrn der Welt aus der Hand des Vaters entgegennimmt, sind die Gebete der Heiligen als erstes mit dabei. Das heißt, kein Gebet ist verloren. Sie sind über die Jahrhunderte gesammelt in goldenen Schalen und aufbewahrt auf den Tag seines Herrschaftsantritts. Jetzt in seinem Herrschaftsantritt finden sie ihre letzte und tiefste Erfüllung. Und hier können jetzt auch endlich die Gebete ihre volle Wirkung entfalten, die bisher aus heilsgeschichtlichen oder sonstigen Gründen vom Herrn zurückgestellt werden mussten, wo es noch nicht die Zeit dafür war. Wenn wir für etwas beten und Gott sagt noch nicht, dann heißt es nicht, dieses Gebet ist verfallen. Es wird aufbewahrt bis zu diesem, als aber die Zeit erfüllt war. Und da sind sie dabei. All diese Gebete, die Gebete der Heiligen in dem Moment, wo der Herr seine Herrschaft antritt. Die sind hier dabei. Und das sollte für uns Grund genug sein, für diesen Tag viel Räucherwerk darzubringen. Flehen, Fürbitte und vor allem auch Anbetung sind hier besonders geeignetes Räucherwerk. Und wenn die Gemeinde längst am Ziel ist und die Waffenrüstung ablegt, um einzugehen in die Freude ihres Herrn, dann wirken diese Gebete doch immer noch weiter, bis Gott sein wird, alles in allen. Amen. Wir wollen beten. Ach, Herr Jesus Christus, wie gut ist es, dass du dieses Es ist vollbracht am Kreuz ausgerufen hast und das als diesen großen Siegesruf über jeden Kampf unseres Lebens ausgesprochen hast und dass das die Überschrift ist für jeden einzelnen Kampf unseres Lebens. Danke, Herr, dass wir in diesem Kampf das wissen dürfen, wir müssen den Sieg nicht erringen, den hast du errungen. Und wir brauchen uns nur immer wieder neu im Glauben auf diesen Sieg stellen, den du für uns errungen hast. Und dann lass uns diese Stücke der Waffenrüstung, die du uns schenkst, um in diesem großen geistlichen Kampf zu bestehen, lass uns die ganz bewusst nehmen, lass uns das üben. Jeden Tag in der Praxis unseres Lebens, lass uns das üben, dass wir aktiv nehmen, uns das aneignen und es in der konkreten Situation anwenden und einsetzen. Danke für all das Herrliche, was du uns hier geschenkt hast. Herr, wir danken für dein Wort. Wir loben und preisen deinen Namen. Amen.